Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Ein Klassiker der Filmgeschichte wird 60 und kommt jetzt in restaurierter Fassung zurück ins Kino. Die Verachtung von Jean-Luc Godard, ein Film über einen Film. Ein Autor alias Michel Piccoli soll beim Drehbuch eines Films über die Odyssee helfen und begibt sich mit seiner Frau alias Brigitte Bardot nach Italien. Der Titel des Films bezieht sich dabei auf sie, die ihren Mann irgendwann verachtet, denn er versucht sie mit dem Produzenten zu verkuppeln, um seine Position zu sichern. Am Ende fährt sie dann tatsächlich mit dem Produzenten weg und die beiden sterben bei einem Autounfall. Die restaurierte Fassung des Films wurde bei den Filmfestspielen von Cannes präsentiert und sie ist ab heute auch bei uns im Programmkinos zu erleben. Rüdiger Suchsland, wir besprechen ja an dieser Stelle immer den wichtigsten Film, der diese Woche bei uns in die Kinos kommt. Und auch diesmal stehen da einige neue zur Auswahl. Warum diesen Film, den es ja eigentlich schon gibt?
Naja, weil er der wichtigste ist, nicht nur dieser Woche, sondern einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte vor allem, aber auch wahrscheinlich der schönste aller Filme, die vom Kino selber handeln und überhaupt meiner Ansicht nach einer der schönsten Filme des Kinos. Es ist der Film der Filme, eben weil er einerseits vom universalen Thema der Liebe handelt, andererseits vom Kino selbst, das Medium thematisiert, weil er tatsächlich sehr facettenreich nach dem Roman von Moravia, der ja die Vorlage ist, Alberto Moravia, nach diesem Roman auch sehr facettenreich diese unterschiedlichen Machtspiele ausleuchtet. Und die Verachtung, die hat tatsächlich noch mehrere Seiten, nicht nur die der Frau. Es gibt zum Beispiel da einen Hollywood-Produzenten, der verachtet eigentlich die Kunst. Und einen alten Filmregisseur, gespielt von Fritz Lang selber, der verachtet ein bisschen so die neue, moderne. Und man hat da ganz verschiedene Seiten, die haben alle gewissermaßen ihr Recht. Und insofern ist dieser Film auch das Gegenteil des Klischees vom verstaubten Klassiker. Es ist ein Film, der auch nach 60 Jahren überraschend frisch wirkt und dessen Besuch auch ganz neue, überraschende Facetten zeigen wird, wenn man da heute nochmal reingeht, wenn man ihn nochmal sieht. Ich habe ihn in Cannes gesehen.
Es ist ja auch eine frühe MeToo-Geschichte, oder?
Ja, das ist es auch. Auch wieder ein bisschen komplizierter, weil tatsächlich der verheiratete Ehemann Michel Piccoli spielt ihn ja nicht nur seine Frau fast zu Markte trägt, fast so sich prostituieren lässt, sondern weil er sich selber auch prostituiert. Es ist schon eine Geschichte, in der auch gezeigt wird, dass Kunst immer was mit Abhängigkeit zu tun hat, immer was mit Machtverhältnissen. Es sind die finanziellen Machtverhältnisse, sind aber auch einfach die klassischen, wer das Sagen hat. Und interessant ist schon auch, wenn man es mit dem heutigen Blick sieht, und anders können wir es ja nicht sehen, wollen wir auch gar nicht, dann entdeckt man schon, dass Jean-Luc Godard einer der ganz frühen Feministen des Kinos ist. Es ist eben nicht nur jemand, der schöne Frauen schöne Dinge machen ließ, wie dieser Spruch dann gerne, der gerne mal zitiert wird, behauptet, sondern jemand, der diese ganze Geschichte aus dem Blick der Frau erzählt, mit ihren Blicken. In ihren Blicken ist eigentlich alles klar. Der an ihrer Seite bleibt, der ihre Partei ganz eindeutig einnimmt, wie er sie zeigt, was er von ihr zeigt, welche Sätze er sie sagen lässt. Und es ist natürlich auch erstaunlich, wie er hier dieses Klischee von Brigitte Bardot, so die blonde Sexbombe, wie sie damals vermarktet wurde, wie er das auch dekonstruiert und eigentlich viel mehr wirklich sie mal als Schauspielerin zeigt, sie als erwachsene, bewusste, intelligente Frau zeigt, die mit Fritz Lang über dessen Filme diskutiert.
Godard ist ein Gründer der Nouvelle Vague, einer Bewegung, die sich ja vom Kino seiner Zeit abwendet. An welchen filmischen Mitteln wird das denn im Film deutlich?
Ja, es ist die Neuerfindung des Kinos, die Nouvelle Vague tatsächlich damals geleistet hat, so um 1960 mit dem Neorealismus. Das ist erstens mal eine Reflexion, das ist ein selbstreflexiver Film, in dem der Film im Film eigentlich das Thema ist. Gleichzeitig ein ganz modernistischer Film, der aber zurückschaut, weil eben Fritz Lang als der große Klassiker des Kinos hier nicht nur eine Rolle spielt, sondern weil er geliebt wird und weil er die würdevollsten Auftritte bekommt. Insofern ist es auch ein Nachdenken über das, was verschwindet mit dem Neuen, was kommt. Ein sehr selbstbewusster, geschichtsphilosophischer Film. Und die Mittel sind natürlich dann die neue Farbästhetik des Technicolor. Breitwand, was aber auch gleichzeitig ironisiert wird. Es sind bestimmte Schnitte. Es sind auch manchmal so innere, so Bewusstseinsströme, die visualisiert werden. Zum Beispiel gerade die Bewusstseinsströme von der Brigitte Bardot-Figur.
3 Jahre lang haben ja Fachleute mehr als 200 Arbeitsstunden an dem Film gesessen. Hat sich denn die Anmutung des Films durch diese Restaurierung verändert?
Nein, er ist gewissermaßen geputzt worden, wie man das ja auch manchmal mit Gemälden macht oder wie man es mit der Sixtinischen Kapelle vor vielen Jahren gemacht hat. Das ist auch nötig bei Technicolor. Das ist ein Material, was sehr empfindlich ist. Und es geht hier schon darum, gewissermaßen diesen Film, auch letztes Jahr ist Godard gestorben und man zieht da ja so ein bisschen in die Summe. Es geht schon darum, dass man das, was dieser Film wirklich bedeutet, ich habe es gesagt, einer der wichtigsten Filme des Kinos, dass man das herausarbeitet und jedem, der den heute sieht, klar macht, dass es eben nichts historisch Verstaubtes, sondern es ist ein Film, der gewissermaßen mit den Göttern, die spielen ja hier eine Rolle, die griechischen Götter, mit denen kommuniziert und wir im Publikum werden zu Komplizen dieses ewigen, unendlichen, was dieses Kunstwerk auch zeigt.
Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland war das über die restaurierte Fassung des Godard-Klassikers Die Verachtung, ab heute in Programmkinos zu erleben. Es war der Höhepunkt der internationalen Kunstausstellung Skulpturprojekte in Münster 1997. Ein Gang durch die Stadt mit Kopfhörern, in denen man ungewöhnliche Geräusche hören konnte und die Erzählstimme der Künstlerin Janet Cardiff. Seitdem realisiert das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff und George Burse Miller immer wieder Installationen, die erlebbar sind als interaktives Kino, Theater oder Konzert. Das Basler Museum Tinguely zeigt jetzt einen Überblick über die Traumwelten der beiden unter dem Titel Dream Machines. Und unser Kunstkritiker Rudolf Schmitz ist in die Welten eingetaucht.
Wer schon immer einmal einen Film-Soundtrack komponieren wollte, ist hier richtig. Einfach nur ans Mellotron setzen, eine Art Orgel, deren Tasten mit Klanghinweisen beschriftet sind wie kämpfende Katzen, streitende Möwen, weibliche Stimme oder Gesang. Und die Fantasie beginnt zu wuchern. Das Mellotron, eine Urform des Samplers, wurde bereits von den Beatles erfolgreich benutzt, um halluzinatorische Sequenzen in ihre Musik einzustreuen. Roland Wetzel, Kurator der Dream Machines von Janet Cardiff und George Burse Miller.
Es ist ein Theater der Illusionen eigentlich, das sie mit vielen Arbeiten triggern, also wo sie die Leute auch mitnehmen auf Kopfreisen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und wo eben auch eine wunderbare Koinzidenz ist zwischen dem Werk von Cardiff Miller und Tinguely, ist dieses theatrale Moment, das total zentral ist, auch eigentlich Bühnen zu schaffen, Illusionen zu schaffen, denen man begegnen kann auf ganz individuelle Art und Weise.
Und diese Bühnen sind oft ganz einfach und elementar. Ein alter Tisch zum Beispiel in der Mitte des abgedunkelten Raums, theatralisch in Szene gesetzt von einigen Deckenspots. Wer sich dem Tisch nähert und mit ausholenden Bewegungen über die Tischfläche wischt, entzündet ein Geräusch- und Stimmenmuster im ganzen Raum. Es kommt aus diversen an der Wand verteilten Lautsprechern.
I stood on the sidewalk, not able to move, staring at this photograph. This image that said it was understanding.
Well, we really like to create a space where the viewer can make their own decisions.
Wir schaffen Räume, in denen die Besucher ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir wünschen uns eine emotionale Antwort. Wir möchten sie gern einbeziehen. Und Sound umgeht den Intellekt. Und deshalb lieben wir ihn so sehr. Die Besucher können mit den Werken spielen. Kunst kann magisch sein und zugleich Spaß machen.
Ziemlich magisch und zugleich mit hohem Spaßfaktor. Das charakterisiert auch die aus Spanplatten roh gezimmerte Hütte mit den 2 Fensteröffnungen, durch die eine merkwürdige Eremitenklause zu sehen ist. Darin Lautsprecher, Schallplattenspieler, unzählige Schallplatten in Regalen, ein Kronleuchter, ein paar Sessel. Offenbar der Rückzugsort eines Nostalgikers, der sich an alten Caruso-Platten berauscht. Leider, und zu diesem Schluss kommt man am Ende der Vorstellung, befindet sich die Hütte in der Nähe eines Bahngleises. Das Opernerlebnis wird schließlich vom nahenden Zug verschlungen. Täuscht der Eindruck oder haben Cardiff Miller tatsächlich ein nostalgisches Fable? Lieben Dinge und Techniken aus der Nachkriegsvergangenheit? Dazu Janet Cardiff.
We are kind of romantics. I think one reason we like working with.
Wir sind Romantiker. Und obwohl wir eine Menge medialer Technologie verwenden, lieben wir Objekte aus der Vergangenheit. Sie haben eine Art Gedächtnis. Und solche Erinnerungen spielen eine wichtige Rolle bei jeder Art von Erzählung. Und wenn Menschen Tönen begegnen, wird die Erinnerung anders stimuliert, als wenn sie ein Gemälde betrachten.
Theater, Film, Tanz, Choreografie, Literatur, das alles mischt sich in den Installationen und öffnet einen weiten Spielraum für Assoziationen. Und oft sind es die Besucher selbst, die zum choreografischen Element dieser Kunsträume werden. Wie dort, wo auf einer großen Tischfläche eine Menge von Lautsprechertrichtern versammelt ist, als wäre zu einem großen Gastmahl geladen. Die Bewegung der BesucherInnen, die neugierigen Annäherungen an den gedeckten Tisch, lösen dann entsprechende Musikimpulse aus. Have you got something to tell me? Kein Zweifel, das technologische Niveau all dieser Bewegungssteuerungen und Soundverknüpfungen ist hoch. In den besten Arbeiten von Janet Cardiff und George Burroughs Miller allerdings ist davon kaum etwas zu spüren, weil die Magie des Augenblicks, ausgelöst durch traumwanderische Signale der Besucher, so überwältigend ist. Traummaschinen, der Titel der Basler Ausstellung, hört sich an wie ein seltsamer Widerspruch. Doch die Schau im Tangley Museum löst ihn auf, animierend magisch.
In Basel ist den Dream Machines von Janet Cardiff und George Burroughs Miller eine Ausstellung gewidmet. Das war ein Beitrag von Rudolf Schmitz. 1886, da hat Carl Benz das erste Auto gebaut. Höchstgeschwindigkeit aus heutiger Sicht nur lächerliche 16 Stundenkilometer. Schon bald gab es aber tollkühne Männer, die auf Rennfahrten das Tempo immer höher und höher geschraubt haben. Und noch bevor das Jahrhundert vorbei war, da legte ein Wagen eine Teststrecke so schnell zurück, dass sich daraus eine Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern errechnen ließ. La jamais contente, also die niemals zufriedene, so hat dieses Auto geheißen. Geschwindigkeit ist faszinierend. Seit langer Zeit schon strebt der Mensch danach, das Tempo weiter zu steigern. In Niedersachsen beschäftigen sich jetzt gleich drei Ausstellungen mit der Geschichte der Geschwindigkeit, und zwar unter dem Motto Tempo, Tempo, Tempo. Wobei hinter dem ersten Tempo ein Punkt, dem zweiten ein Ausrufezeichen und dem dritten ein Fragezeichen steht. Ich habe mit der Direktorin des Landesmuseums Hannover, Katja Lemke, über ihre Schau gesprochen. Und als erstes habe ich sie gefragt, welches Satzzeichen denn am besten für ihre Ausstellung passt.
Ja, eigentlich passt jedes dieser Satzzeichen zu uns, weil wir mit einem großen kunst- und naturgeschichtlichen Hintergrund die gesamte Geschichte der Geschwindigkeit zeigen wollen. Also sowohl die nüchterne Feststellung, die sich im Punkt verbirgt, der physikalischen Größe, als auch das Ausrufezeichen, also die Sucht nach Geschwindigkeit. Und wir werden aber ebenfalls auch die Entschleunigung, also das Fragezeichen, thematisieren.
Das Kunstmuseum Schloss Derneburg zeigt, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler Geschwindigkeit sehen. Der PS-Speicher Einbeck präsentiert mit der größten Oldtimer-Sammlung Europas die technischen Aspekte von Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsrausch. Und Sie beleuchten im Landesmuseum das Thema aus natur- und kulturhistorischer Sicht. Welche Exponate zeichnen denn die Kulturgeschichte der Geschwindigkeit besonders schön nach?
Wir versuchen eigentlich darzustellen, dass es nicht ein besonderes Exponat ist oder eine Gruppe von Exponaten, sondern dass eigentlich in vielen Dingen, die uns umgeben, auch das Thema Geschwindigkeit drin steckt. Ich will das mal darstellen an einem Apfel. Dieser Apfel steht am Anfang unserer Ausstellung und ist ein Symbol für den Beginn der Gravitationslehre. Denn 1660 saß Isaac Newton in seinem Garten und es fiel ein Apfel vom Baum. Und als er das sah, da dachte er darüber nach, warum fällt er eigentlich nach unten und nicht nach oben oder zur Seite? Und das war der Beginn einer wirklich bahnbrechenden physikalischen Entdeckung. Wichtig ist uns natürlich hier im Landesmuseum, aber auch gerade der Naturhistorische Hintergrund. Wir verfügen ja über eine Reihe auch von großartigen Tieren, die wir hier als Exponate auch ausstellen, um auch zu zeigen, wie schnell Tiere sind, aber auch wie langsam. Eine wunderbare Wasserschildkröte zum Beispiel, die hier als Präparat zu sehen ist. Und interessant ist dabei vielleicht aber auch das Schild, was wir daneben gesetzt haben mit 35 Stundenkilometern, was den einen oder anderen vielleicht stutzig macht. Denn tatsächlich sind Schildkröten nicht nur für ihre Langsamkeit bekannt. Sobald sie ins Wasser gehen, werden sie ziemlich schnell, eben bis zu 35 km/h.
Wenn man auf die Kulturgeschichte der Geschwindigkeit zurückblickt, dann setzt ja wahrscheinlich dieser Geschwindigkeitsrausch auch mit der Industrialisierung ein, oder?
Absolut. Also wir können das nachvollziehen. Natürlich ist die Sucht oder der Versuch, schneller zu werden, etwas, was die Menschen ja von ihrem Anbeginn an bewegt hat. Man hat immer versucht, sich möglichst schnell von A nach B zu bewegen. Also das ist im Grunde Kennzeichen seit den ersten Migrationsbewegungen. Nichtsdestotrotz können wir natürlich eine unglaubliche, schneller werdende Gesellschaft erkennen im 19. Jahrhundert. Bis dahin, das muss man sich immer klar machen, bis dahin war das Pferd das schnellste Fortbewegungsmittel. Und erst nachdem die Eisenbahn kam, eröffneten sich völlig neue Räume, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Es ging nicht nur eben um Tempo als Geschwindigkeit, sondern auch um den Raum, den man dadurch ganz anders durchstreifen konnte.
Woher kommt eigentlich dieses menschliche Streben nach immer höherer Geschwindigkeit?
Dafür gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Ideen. Es ist das eine natürlich eben immer wieder besser zu werden, also eine allgemeine Sucht vielleicht besser zu funktionieren. Es geht aber auch darum, wenn man jetzt ganz weit zurückblickt in die Menschheitsgeschichte, etwa Tiere zu erlegen. Also wenn man als Jäger unterwegs ist, muss man eben möglichst so schnell sein wie das Tier oder eine Waffe haben, die so schnell ist oder noch schneller ist wie das Tier. So sind dann ja auch die ersten Waffen entstanden, die Speere, mit denen Tiere erlegt wurden. Und insofern ist das etwas, was den Menschen wirklich allzeit begleitet hat.
Unsere Gesellschaft sieht ja Geschwindigkeit inzwischen durchaus kritisch. Sie haben das ja mit dem Fragezeichen auch schon im Titel der Ausstellung. Vor allem, wenn man immer wieder hört, wie sich schlimme Entwicklungen wie der Klimawandel oder die Erderwärmung beschleunigen. Es gibt Gegenbewegungen, also Entschleunigung wie Slow Food, Slow Travel. Und nicht nur in der Arbeitswelt wird der Trend zum immer schneller werden und dem permanenten Veränderungsdruck, der dadurch ja einhergeht, auch kritisch gesehen. Ist das eine relativ neue Entwicklung oder gab es das auch früher schon?
Dass man sich dessen so bewusst wird, ist, glaube ich, schon eine neue Entwicklung. Der Punkt, der aber damit fokussiert wird, ist ein sehr alter, nämlich wirklich sich anzuschauen, wie ist der Mensch eigentlich konstruiert. Und dann sehen wir, und das thematisieren wir auch bei uns in der Ausstellung, dass sich der Mensch an sich eben seit dem Urmenschen nicht mehr verändert hat. Und das ist das Problem, was wir heute haben, dass sich unsere Lebensumwelt natürlich extrem anders gestaltet. Wir sind nicht mehr auf der Jagd, wir müssen nicht mehr jeden Tag viele Kilometer zurücklegen, um überhaupt zu überleben. Wir müssen nicht mehr im Winter ein gewisses Fettpolster anlegen, weil wir Heizung haben. Und diese ganzen Veränderungen führen dazu, dass wir im Grunde bestimmte Dinge auch nicht mehr brauchen. Wir müssen nicht mehr so schnell sein wie die Tiere, denn wir haben jetzt Hilfsmittel, die das für uns erledigen. Darauf hat sich aber unser Körper nicht eingestellt. Und das ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen, wo wir uns eben überlegen müssen, wie können wir eigentlich die heutige Zeit, das, was uns umgibt, auch an Hilfsmitteln, mit unserer eigentlich nicht besser gewordenen Körperlichkeit verbinden.
Sie haben Tiere immer wieder angesprochen. Es gibt ja da auch dieses alte Märchen, der Hase und der Igel, wo ja im Grunde genommen der Hase rennt und rennt und rennt. Und Gewinner ist am Schluss der Igel. Also gab es auch früher schon Leute, die gesagt haben, Schnelligkeit ist nicht alles?
Genau, also das war schon ein Thema, was die Gebrüder Grimm in einem Märchen aufgezeichnet haben. Das ist in der Tat eine Geschichte, die auch darstellen soll, dass es nicht allein um Schnelligkeit geht, denn tatsächlich dieser Hase rennt und rennt. Aber was ihm eben offensichtlich nicht aufgefallen ist, dass es zwei Igel gibt. Also der eine, der natürlich nicht mit ihm Schritt halten kann, aber er hat eine Frau und die steht schon immer am Ziel, wenn der Hase ankommt. Und das macht ihn wirklich wahnsinnig. Und er sagt, nein, ich möchte eine Revanche. Und am Ende schließlich bricht er tot zusammen, weil er natürlich jeden Lauf verliert. Da geht es aber natürlich auch vor allen Dingen um die Frage, wer ist denn intelligenter? Und dieses Thema Intelligenz und Geschwindigkeit, die hängen hier schon eng zusammen.
Welche Exponate stehen denn für diese Entschleunigung in Ihrer Ausstellung?
Zum einen haben wir auf einem Sessel oder in einer Liege einen Urmenschen drapiert und darüber etliche Fragen gestellt, die auch den Besucher, die Besucherin konfrontieren sollen, eben mit der Frage, muss ich eigentlich so handeln, so schnell sein, wie ich jetzt im Moment mich gedrängt fühle? Also das Thema Stress spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir thematisieren auch Tiere, zum Beispiel das Faultier, das trägt es ja schon im Namen, das gerade wegen seiner Langsamkeit eben überlebt. Und zwar interessanterweise auch gerade die langsamen Tiere überleben sehr lange. Also ein langes Leben kann durchaus auch mit Langsamkeit verbunden werden. Und das ist vielleicht auch etwas, was dem einen oder anderen zum Nachdenken anregt.
Das Tempolimit auf deutschen Autobahnen, das ist ja eine Forderung nicht nur von der Umweltbewegung. Ist die politische Auseinandersetzung mit Geschwindigkeit auch Teil Ihrer Ausstellung?
Die unmittelbare politische Auseinandersetzung der Jetztzeit ist nicht Teil, aber es soll zu denken geben. Und zwar vor allen Dingen eben dahingehend, wie viel Schnelligkeit brauchen wir heute noch und welche Folgen entstehen daraus. Wir haben etwa auch die Klimakrise thematisiert bei uns in der Ausstellung mit einem Bild um 1900, das einen Gletscher zeigt und daneben ein Bild, wie der Gletscher heute aussieht. Und da sieht man eben auch mal, wie sich diese Klimakrise in den letzten Jahren unglaublich verschärft hat. Also wie auch eben dieses Schmelzen der Gletscher schneller geworden ist. Auch das ist ein Thema der Geschwindigkeit.
Katja Lemke war das, die Direktorin des Landesmuseums Hannover, über eine Ausstellung zur Kulturgeschichte der Geschwindigkeit dort. Und nun noch die Kulturmeldungen, heute mit Anna Kohn.
Nach der Zerstörung des Staudamms im Süden der Ukraine sind die Retter im Dauereinsatz. Es ist nicht klar, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Klar ist aber, neben dem menschlichen Leid hat die Flutkatastrophe auch Schaden an Kulturgütern hervorgerufen. Kilian Heck, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Greifswald und Ukraine-Beauftragter des Deutschen Verbands für Kunstgeschichte, hat mit UkrainerInnen gesprochen, diese Kulturgüter seien besonders betroffen.
Zum Beispiel ist in der Region ein wichtiges archäologisches Kulturgut die Kurgane, die aus der Skythenzeit stammen. Und diese Kurgane, also Grabhügel, sind zu hundertfachen Exemplaren dort vertreten und ganz viele davon sind im Moment überschwemmt. Es ist aber zum Beispiel auch die älteste griechische Ansiedlung, die es in diesem Gebiet gibt, aktuell überschwemmt. Weitere Beispiele wären aber auch aus dem 20. Jahrhundert das Haus der Künstlerin Polina Rajko. Das ist eine Künstlerin der sogenannten naiven Malerei.
Das sagte Heck bei Fazit in Deutschlandfunk Kultur. Gestern Abend hat Rammstein in München das erste Konzert nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann gegeben. Vor dem Auftritt gab es Wortgefechte zwischen einigen Demonstrierenden und Fans der Band. Bei Corso im Deutschlandfunk erklärte Soziologe Thomas Schmidt-Lux, dass Fans sich unter Umständen eng verbunden mit der Band fühlen.
Wenn man da aber genauer nochmal hinguckt, sieht man schon, dass da, also jetzt soziologisch gesprochen, da stecken biografische Bindungen dran. Die Band gibt es jetzt schon lange und das, Teile des Fanlagers begleiten die von Anfang an. Da wurde viel Zeit investiert, viel Geld auch investiert, da wurde die Band schon immer wieder verteidigt in Diskussionen. Da fällt es jetzt einigen nochmal extra schwer, das jetzt dann doch aufzukündigen gewissermaßen.
Schmidt-Lux betonte aber auch, dass es keine einheitliche Haltung im Fanlager von Rammstein gäbe. Die Band selbst äußerte sich gestern nicht zu den Vorwürfen, sie strich aber den Song Pussy von der Setlist. Zwei Berliner Anwälte gaben heute bekannt, Lindemann zu vertreten und kündigten rechtliche Schritte an. In seiner Musik mischten sich Jazz, Klassik, Folk und andere Stile und das sehr erfolgreich. Die Alben des US-amerikanischen Pianisten und Komponisten George Winston verkauften sich millionenfach, zum Beispiel Autumn oder Winter into Spring. Für sein Werk Forest von 1995 gewann Winston einen Grammy für die beste Aufnahme in der Sparte New Age. Seit 10 Jahren kämpfte Winston gegen Krebs, komponierte währenddessen weiter und trat vor Publikum auf. Nun ist er bereits am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, wie heute bekannt wurde.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Beratungen der EU-Innenminister zum Asylrecht. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Nuske.